Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
All right, we have gone through some questions here, tried to limit them to stuff that's actually relevant to the book of Hebrews.
You have to turn on your mic.
So some of you ask questions about all sorts of other things. Sorry, that's not what this Q&A is about.
Okay, wir haben die Fragen kurz sortiert und haben versucht, diejenigen rauszuziehen, die sich wirklich auch direkt auf den Hebräerbrief beziehen und die, die am wichtigsten erscheinen, weil es in der Menge eingegangen. Wir können nicht alle beantworten und die, die nicht wirklich unmittelbar mit dem Brief zu tun haben, die haben wir uns erlaubt, außen vor zu lassen.
So, some were submitted in English, some were submitted in German. I'll read the English ones and he'll read the German ones.
Ja, wir stellen sicher, dass die Frage immer auf Englisch und Deutsch kommt.
We have heard a lot about prescriptive and descriptive readings of the text.
Wir haben einiges gehört über beschreibend und vorschreibendes Lesen des Textes oder preskriptiv und deskriptiv.
How do we know that the descriptive is correct?
Wie können wir sicherstellen oder wissen, dass die beschreibende Leseart die richtige ist?
Are there some guidelines to recognize it?
Gibt es irgendwelche Leitplanken, die uns dabei helfen?
Well, obviously, in every situation, the context is the determiner.
Wie immer, Kontext ist das alles bestimmende Merkmal.
And the prescriptive way of looking at things assumes certain unbiblical abilities on the part of man.
Und gewisse Textstellen, wenn man die vorschreibend wahrnehmen würden, würde das bedeuten, dass von uns Dinge erwartet werden, die schlicht und einfach nicht von Menschen erwartet werden können.
So it assumes that man is capable of doing things that the Bible specifically says that man is not.
Vorschreibende Leseweise würde bei gewissen Passagen bedeuten, dass der Mensch oder vom Menschen erwartet wird, etwas zu tun, was die Bibel sagt, dass er es nicht tun kann.
And furthermore, it would result in our having to fundamentally change the positive teachings about Jesus's and God's just the divine ability to actually save men in a perfect fashion.
Und des Weiteren müssen wir die Lehre über den Haufen schmeißen, die ganz klar da ist, nämlich dass Gott und der Sohn zu retten vermögen auf vollkommene Art und Weise. Die Rettung ist des Herrn.
So when I really was describing just two mindsets that people bring to the text. So when they see commands, if they don't have a biblical mindset, they think, oh, these are the things I've got to do to earn something from God.
Und wenn ich von beschreiben und vorschreibend gesprochen habe, dann meinte ich damit so eine innere Einstellung, mit der gewisse Leser an den Text gehen und die eine vorschreibende Einstellung haben, verbinden damit oft folgenden Gedanken. Sie denken, oh, das muss ich tun, damit ich dann vor Gott gerecht dastehe.
But the biblically trained mind already knows the Bible says man is incapable of these things unless first God does these things.
Und wer biblisch gut einen gut geübten Sinn hat, weiß, dass wir das nicht tun können, es sei denn, dass Gott uns dazu befähigt, damit wir das dann eben auch tatsächlich umsetzen in unserem Leben.
It asks, is there some literature to recommend? I honestly can't think of any literature on the subject of prescriptive and descriptive readings. It's
exegesis and hermeneutics.
Yeah, it just comes out of your regular study of the text. Yeah,
it's... Die Frage wurde gestellt, ob es Bücher gibt, die dieses Thema beleuchten. Die gibt's wirklich nicht, sondern es ist einfach euer Geübtsein im Umgang mit der Schrift, gerade auch durch die Fächer, die ihr hier haben werdet, wie Exegese und Hermeneutik. Eine Frage, die öfters gestellt wurde: Was ist der Unterschied zwischen Atonement und Propitiation? What is the difference between atonement and propitiation? The thing is, in German, Wherever those words are mentioned in English, we only have one word. Im Deutschen werden beide mit Sühne übersetzt.
Kann ich noch hinzufügen, Expiation auch noch gleich mit erklären. Expiation ist auch noch so ein Wort, das
mit Sühne übersetzt wird. Yeah, we're limited.
Yeah. Well, you know, and I think about it, I'm not sure that I finished explaining that. I mentioned the English scholar that hated the term propitiation because it referred to the wrath of God.
Ich habe den einen englischen Theologen erwähnt, der Mühe hatte mit dem Wort propitiation, Sühne, weil für ihn da zu sehr mitschwingt, dass der Zorn Gottes besänftigt werden muss und er mag keinen zornigen Gott.
And so he wanted to use the term expiation because expiation specifically does not make reference to God's wrath.
See, we don't have, even have, not that I'm aware of. And das Benedikt auch gefragt, oder?
Nein, nicht.
Wieso nicht?
Er hat es nicht übersetzt. Er war weg.
Er hat es nicht übersetzt. Hat auch Sühne gesagt. Okay, Benedict hasn't. When you used the term, he didn't. So I assume we don't have that differentiation
between
here.
Between expiation and propitiation.
Yeah.
Well, he was asking about it, so that was the answer.
Well, because you used the term, but in German, we don't. That has kind of like not arrived.
Well, the problem is expiation, propitiation are Latin terms, and so you need to have a receptor term in German for those distinguishing elements in Latin. That's where the problem lies. So, expiation.
But let's stay with propitiation first and atonement, because those are things that we are familiar with. Are they describing one and the same thing?
Yes, yeah, they are. Propitiation is just simply a more specific term that lays out the idea that there is wrath that needs to be dealt with, as well as guilt that needs to be removed.
Okay, propitiation. Wir können das vielleicht so zusammenfassen. Und Atonement beschreiben ein und dieselbe Sache, aber bei Propitiation steht der Gedanke von Versöhnung. Would that be a good term? Versöhnung, to appease God?
Yes.
Steht der Gedanke von Versöhnung noch ein bisschen mehr im Zentrum, nämlich dass ein zorniger Gott durch das Sühneopfer eben versöhnt wird, beziehungsweise wir aufgrund dessen nachher Frieden mit ihm haben.
Atonement is just simply a more basic term that does not carry as much specificity.
The effect of the atonement, or
no? It doesn't. Atonement doesn't necessarily refer to wrath, appeasement, but it would have the idea of removal of guilt and sin. So it's not quite as specific.
Der Begriff Atonement im Englischen ist allgemeiner gehalten. Er nimmt nicht spezifisch Bezug auf Zorn, der besänftigt werden soll, sondern beschreibt eigentlich schwerpunktmäßig die Tatsache, dass Sünde, das Problem der Sünde geklärt wird durch das Sühneopfer. Also sind es, you have those in English, we don't have equivalents. Technical terms in German.
We really have them more in Latin. I mean, most English speakers don't know the difference between what propitiation means, what its background is. It's a Latin term we've just brought in.
Okay. Für uns, wir haben nur den Begriff Sühne. Sühne beinhaltet immer den Aspekt, dass das Problem der Sünde gelöst wird. Aber im gewissen Kontext geht es eben auch noch darum, dass ein zorniger Gott durch das Sühneopfer, das geleistet wurde, besänftigt wird, wodurch wir dann letztendlich Frieden mit Gott haben. Okay.
I'm talking to one of Jehovah's Witnesses regularly and tried to apply your explanations about Christ's deity. Is there a clear proof that Jesus Christ is eternal both side, that is, that he has no beginning and didn't have a start of his existence? The witness pointed to Psalm 2:7, today I've begotten you. Why does this not show that the Son of God came into existence?
Ich habe regelmäßig Gespräche mit Zeugen Jehovas und versuche, die Erklärung, die du uns gegeben hast, auch anzuwenden in Bezug auf die Gottheit Christi. Gibt es einen ganz klaren Beweis dafür, dass Jesus Christus ewig ist, und zwar beidseitig, das heißt, dass er keinen Anfang hat und dass es has no beginning and didn't have a start of his existence?
They're saying that since Jesus is Michael the Archangel, he came into existence at a point in time.
Okay, but no beginning and didn't have a start of existence is the same,
yeah,
basically.
Basically.
Ja, dass er keinen Anfang hat. Die Zeugen Jehovas verweisen dann oft auf Psalm 2,7, heute habe ich dich gezeugt. Warum kann man diesen Vers nicht benutzen, um aufzuzeigen, dass Jesus eben nicht von ewiger Existenz ist?
Psalm 2:7 is used at the beginning of the book of Hebrews, and it clearly is not being used in saying, today I have created you. It is used in the messianic sense of anointing him as Messiah.
Psalm 2:7 wird offensichtlich, wie wir gesehen haben, am Anfang vom Hebräerbrief zitiert, aber nicht in Bezug darauf, dass Jesu Existenz begonnen hätte, sondern in einem messianischen Kontext.
This also explains why I said that demonstrating that Jesus is Jehovah is one of the best approaches with Jehovah's Witnesses.
Und deshalb habe ich euch auch aufgezeigt, dass es sehr hilfreich ist, aufzuzeigen, dass Jesus gleichgesetzt ist mit Jehovah oder Jahwe, weil damit entkräften wir eigentlich die Argumente, die die Zeugen Jehovas haben.
Because if Jesus is Jehovah, then all the other arguments about whether he's God or a God or anything else just go by the wayside.
Weil wenn der Beweis erstellt ist, dass Jesus Jehovah ist, ist alles andere erledigt.
As far as specific texts in regards to the eternal nature of the Son.
Wenn es darum geht, spezifische Bibelstellen zu nennen, die aufzeigen, dass Jesus seit jeher existiert, dass er keinen Anfang und kein Ende hat.
The two that immediately come to mind that are the strongest are the prologue of John.
Die zwei stärksten, die mir unmittelbar in den Sinn kommen, das sind die einleitenden Worte im Johannesevangelium.
And especially 1:1, because it says, in the beginning was the Word.
Vor allem der Anfang, am Anfang war das Wort.
And the verb tense that is used there does not refer to the word coming into existence in the beginning.
Und das Verb, das dort benutzt wird, beschreibt eben nicht, dass er quasi, dass seine Existenz da begonnen hat, sondern es drückt aus, dass er schon immer war.
But that he pre-exists any beginning as far back as you want to push that.
Das Verb beschreibt eben seine Präexistenz im Vergleich zu allem, was wir heute kennen, und Präexistenz in beide Richtungen, soweit du willst.
And then the other would be the description of Jesus as the creator of all things in Colossians 1, 16 and 17.
In Kolosser 1, 16 bis 17 wird Jesus ja beschrieben als der Schöpfer aller Dinge.
He can't be part of the Dinge if he is the creator of all the Dinge.
Ja, und er kann nicht Schöpfer aller Dinge sein, wenn er selbst noch nicht geschaffen ist als eins dieser Dinge.
Which is why they mistranslate that section in the New World Translation. And instead of saying all things, they put in the word other, all other things.
Und deshalb, die Bibelübersetzung der Zeugen Jehovas macht dort einen bewussten Übersetzungsfehler, weil ihre Theologie sonst nicht mehr aufgeht. Frage, kann man heute noch den Heiligen Geist lästern, also die unvergebbare Sünde begehen? Question, is it still possible to blaspheme the Holy Spirit today, meaning, is there an unpardonable sin?
Some people would say no because they believe that it would require the presence of the Son of God incarnate, that level of revelation.
Einige sagen, nein, das ist nicht mehr möglich, weil das Maß an Offenbarung muss so hoch sein, damit diese Sünde begangen werden kann, dass das sich nur dann erfüllen konnte, als Jesus persönlich auf der Erde war.
But I don't subscribe to that. I would think that it is possible, but it would be very rare.
Ich vertrete diese Sicht nicht. Ich denke, es ist möglich. It's possible that this still happens today, the unpardonable sin. Ich denke, dass es möglich ist, dass heute noch diese unvergebbare Sünde begangen werden kann, aber es ist sehr selten.
Primarily because it does require a willful rejection of and sin against a very clear understanding and knowledge of God's truth.
Denn diese Sünde zu begehen setzt voraus, dass man sich ganz bewusst dem widersetzt, dass man vorher ein klares, deutliches Verständnis des Evangeliums gehabt hat, das unbestritten ist.
Not too many people have that level of religious knowledge to be able to sin against in the first place.
Die meisten Leute verfügen gar nicht über ein solches Maß an biblischer Erkenntnis, damit sie auf diese Art und Weise dagegen sündigen könnten.
Yeah, which would, I think, make it rather rare, but still a possibility.
Von daher denke ich, wie gesagt, es ist möglich, aber wahrscheinlich eher sehr selten.
I mean, if God really wanted to turn someone over as an illustration, he certainly has the freedom to do so.
Wenn Gott sich dazu entscheidet, jemand dahin zu geben ins Gericht, dann kann er das sicher tun.
I have here 5 questions from one person. So
a Puritan.
Yes. Well, no, a Calvinist. Obviously, a Calvinist. Yeah, and each one, the first one starts with a T, the second one starts with a U, the third one starts with L. Yeah, okay. No, it doesn't. But I'm looking through my tulip-colored glasses, so I see everything in that way. Okay, number one. How would you answer the question, did Jesus not want to die? How does it fit with Gethsemane?
Wie würdest du die Frage beantworten? Wollte Jesus nicht wirklich sterben? War er nicht bereit, ans Kreuz zu gehen, wenn wir uns die Szene im Garten Gethsemane vorstellen?
How does it fit with Gethsemane? Well, what's going on in Gethsemane is not a concern over the physical experience of suffering and death.
Yeah, sorry.
What's going on in, I'm glad I remembered, what's going on in Gethsemane is not Jesus expressing fear over physical suffering and physical death.
Das, was sich im Garten Gethsemane abspielt, ist nicht in erster Linie ein Ausdruck dessen, dass Jesus Angst hatte, physisch, körperlich sterben zu müssen.
What is in view there is very clearly the sinless, spotless Son of God taking on sin and experiencing the wrath of his Father in that great exchange that is the very essence of the doctrine of salvation.
Sondern es geht vielmehr darum, dass der sündlose Sohn Gottes im Begriff ist, die Last der Sünde, die Schuld der Sünde zu tragen, und zwar der ganzen Welt, die der Vater ihm auflädt. Und das ist das, was sein Herz so schwer macht.
I'll just go ahead and grab this, a couple of these, and then we'll do the one, because that one seems a little bit longer. How much do you have to understand about the Trinity to be a true believer? Are Nestorians believers?
Nestorians, you might have to elaborate what this is.
Yeah, I can explain.
Wie viel muss man verstehen in Bezug auf die Trinität, die Dreieinigkeit Gottes, damit man behaupten kann, man sei ein echter, wahrer Gläubiger? Und wie siehst du das mit den Nestorien? Sind das echte Gläubige oder nicht?
Nestorianism refers to a aberrant or unorthodox view of the nature of Christ.
Die Nestorier hatten eine verschobene Sicht des Wesens Christi.
In all of this, the issue is we have to distinguish between ignorance and willful rejection.
Wir müssen hier aber auch ganz klar unterscheiden zwischen schlichtem Unwissen, man versteht es einfach nicht, und sich bewusst gegen etwas zu stellen.
As I said during the course of the class, I on the first day, I fear that a large portion of members of evangelical churches are actually modalists in their understanding of the Trinity.
Ich habe es ja bereits erwähnt in diesen Tagen. Ich befürchte sehr stark, dass die meisten Leute auch in den evangelikalen Gemeinden in Bezug auf die Trinität eine Gottesvorstellung haben, die eher dem Modalismus entspricht.
But they are such out of ignorance, not out of either conviction or purposeful rejection of divine truth.
Aber diese Überzeugung haben sie aus Unwissenheit. Es ist nicht eine tiefe Überzeugung, die sie aus dem Wort gewonnen haben und oft auch nicht das Resultat dessen, dass sie sich bewusst gegen eine klare und deutliche Trinitätslehre auflehnen.
I think we have to make a distinction between the person who errs out of ignorance and is willing to be corrected and the person who errs because they are rejecting the divine revelation that has been made.
Ich denke, wir müssen eine ganz klare Unterscheidung machen zwischen denen, die eine falsche Vorstellung von Dreieinigkeit haben, weil sie es einfach nicht besser wissen. Man hat sie nie unterwiesen, aber sie sind bereit, sich korrigieren zu lassen, und denen, die eigentlich sehr wohl verstehen, was es mit der Dreieinigkeit auf sich hat, aber sie haben sich bewusst dagegen entschieden.
98% of Christians have no earthly idea what the difference is between what would be called Chalcedonian Christology and Nestorian Christology are.
Ich würde sagen, 98% der Christen haben keine Ahnung, wovon wir reden, wenn wir von einer christlichen Vorstellung oder Christenlehre reden, wie sie vor allem in Chalcedonien gepflegt wurde oder von Nestorius.
And in fact, from a historical perspective, most modern scholars don't think Nestorius was actually a Nestorian.
Heute ist es sogar so, dass die, oder nicht wenige der Kirchengeschichtler denken, dass Nestorius seiner vermeintlich eigenen Lehre selbst gar nicht angehangen ist.
So I don't think we have time today to flesh out the exact nature of Nestorianism.
Uns fehlt die Zeit, die Lehre des Nestorius hier im Detail zu behandeln.
But it's not nearly as central an issue as, for example, denying the deity of Christ or something along those lines.
Aber was wir hier sicher festhalten können, die Lehre, die Nestorius gegründet hat oder vermeintlich gegründet hat, ist vom Wesen her nicht so gravierend wie die Tatsache, wenn jemand die Gottheit Jesu leugnen würde.
I think especially when talking about modern day Nestorians, the issue would be far more what gospel are they trusting in than it would be the specifics of the Nestorian error.
Wenn wir es mit Anhängern von Nestorius in der heutigen Zeit zu tun haben, dann stellt sich viel eher die Frage, welchem Evangelium hangen sie an, als die spezifischen Merkmale dieser Lehre, die er gegründet hat. Okay, die nächste Frage lautet, sollen wir für die, die vom Glauben abfallen, beten? Es könnte ja auch ein Gläubiger sein, der in Sünde verfallen ist. How should we do, or how should we deal with people who seem to be apostate? Should we pray for them? Is it just someone who has fallen into sin and goes through a phase, or how should we handle that?
You know, that really is One of the reasons why you have a plurality of elders, so that you can have more than one person looking at that particular situation.
Das ist einmal mehr ein Grund, weshalb eine Gemeinde eine Vielzahl von Ältesten haben sollte, damit man gemeinsam eine solche äußerst schwierige Situation anschauen und beurteilen kann.
And a lot of it would depend on what is it that this person has done that constitutes a final and clear act of apostasy.
Und vieles, was hier natürlich mit hineinspielt, ist die Frage, was hat diese Person denn wirklich faktisch gemacht, das Anlass geben könnte, dass wir annehmen müssen, dass er abgefallen ist.
I mean, are we talking about someone who just says, I don't believe anymore, and it's because I've discovered that, you know, science has all the answers, or there was stuff in the Bible I didn't know about and it's really offended me.
Ist es jemand, der plötzlich einfach sagt, na ja, ich glaube halt nicht mehr an diese ganze Geschichte, weil in der Wissenschaft sind so viele neue Dinge aufgetaucht und die wissen eigentlich, was wirklich Sache ist, oder ist es so, dass es einfach gewisse Dinge in der Schrift gibt, die ihm nicht mehr passen und deshalb will er nichts mehr damit zu tun haben?
Or are we talking about someone who's gone off to India and engaged in Hindu religious worship and the initiatory rites of starting into the Hindu priesthood.
Oder haben wir es hier mit jemandem zu tun, der sich vom Glauben abgewandt hat, nach Indien geht, Hindu wird und im Begriff ist, wirklich ein Hindi-Priester zu werden?
I would see a difference between those two.
Ich denke, es gibt schon einen Unterschied zwischen dem einen oder dem anderen Fall.
And in this life, I can think of just a few people who have, in my opinion, given sufficient evidence that I would conclude that they were a Hebrews 6 or Hebrews 10 type person.
Wenn ich zurückblicke in meinem Leben, dann gibt es nur eine ganz kleine Zahl von Leuten, bei denen ich gemäß meiner Einschätzung die Schlussfolgerung ziehen würde, dass sie wirklich abgefallen sind, so wie wir das in Hebräer 6 oder Hebräer 10 lesen.
I'm going to try to err on the side of grace at this point and try to press forward in maybe hoping for the best.
Und bei solchen Fällen ist die Tendenz bei mir ganz klar, dass ich mich lieber irre in Richtung Gnade. Ich versuche das Beste zu hoffen, dass es doch noch in Ordnung kommt.
But I also think that, for example, a group of elders could together decide that such and such a person has given that kind of clear testimony of apostasy, and on the basis of that, certainly if they've been put out of the church, you're to be warned not to have any fellowship with them at all.
Ich glaube aber, dass eine Gruppe von Ältesten durchaus zu dem Schluss kommen könnte, dass man eben jemand qualifiziert als abgefallen. Und ihr wisst, wenn jemand auch unter Gemeindezucht steht, im letzten Schritt, dass er auch ausgeschlossen wird von der Gemeinde, dann sind wir auch aufgerufen, keine Gemeinschaft mehr mit ihm zu pflegen.
Another one of the questions on this sheet here is, why is the doctrine of the Trinity not more clearly explained if it is a central tenet of the faith?
Eine weitere Frage lautet, warum ist die Trinitätslehre nicht klarer und deutlicher umrissen, wenn sie doch eine so zentrale Rolle spielt in Bezug auf die Glaubenslehre?
And your answer is? You're the big man who brought me in. That's what I'm supposed to do, right?
Where's Benedict?
He's teaching systematic theology, so he will be addressing that.
Yeah, they should just wait till Benedict explains that to them.
Yeah. I did sort of touch on this, or tried to, in the comments that I made.
Ich habe versucht, dieses Thema anzuschneiden.
Remember the, that was quick. Remember where I said the Trinity is revealed first day?
Erinnert ihr euch an den ersten Tag, wo ich gesagt habe, dass die Dreieinigkeit offenbart ist?
Where is it revealed?
Wo ist sie offenbart?
Between Malachi and Matthew.
Und wo? Zwischen Malachi und Matthäus.
So, if its primary revelation is in the incarnation of the Son and the outpouring of the Holy Spirit.
In erster Linie sehen wir das in der Menschwerdung Jesu und in der Ausgießung des Geistes.
Then the New Testament is not meant to explain some new doctrine that it's making up at that time.
Dann können wir nicht davon ausgehen, dass im Neuen Testament dann plötzlich einfach eine komplett neue Lehre aufgetischt wird.
But it becomes the explanation of how this has worked out in the church and in the entire Christian experience.
Sondern es wird dann einfach beschrieben, wie sich das ganz praktisch manifestiert hat in der Gemeinde und in der Erfahrung der Gläubigen.
The defense of it being a central tenet of the faith is that without it, nothing in the New Testament actually makes sense.
Und die Tatsache ist, wenn wir dieser Lehre nicht anhängen, dann ergibt vieles im Neuen Testament schlicht und einfach keinen Sinn.
It doesn't have to say, here is a creedal explanation of the Trinity.
Es muss ja nicht so sein, dass quasi wie in einem Glaubensbekenntnis, dass hier verfasst ist, okay, das ist jetzt die Trinität.
When it reflects the reality that that is the central aspect of the teaching of the church, when it, the church reflects upon who the Father is, who the Son is, and who the Spirit is.
Wenn es sich dann eben einfach widerspiegelt in der Art und Weise, wie die Gemeinde sich versammelt und eben diese Beziehung zu Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist hat.
I know that there is an excellent article online. It's available online by Dr. B.B. Warfield.
B.B. Warfield hat einen sehr guten Artikel dazu verfasst.
On the doctrine of the Trinity.
Da geht's eben die Trinitätslehre.
Where he specifically addresses this very issue in much fuller fashion.
Wo das Ganze wirklich sehr ausführlich behandelt.
And I don't remember, I don't think we did. No, we didn't record my Trinity class in Kiev, so I was going to say I spent quite some time on that day.
Er hat eine Klasse diesbezüglich in Kiew unterrichtet, aber da gibt's glaube ich keine Aufnahmen davon. But I would say John 13 through 17 really touches on that too. Even Jesus himself makes a very clear connection between the Spirit and the Father and the unity they have.
No question about that, yeah.
Also Johannes 13 bis 17, die Abschiedsrede Jesu, wird auch ziemlich klar gezeigt, was für eine Einheit zwischen dem Sohn, dem Geist und dem Vater besteht.
Was there some more on that? I thought there was.
Ja. Eine weitere Frage lautet in Bezug auf Hebräer 3, Vers 12, wo es heißt, gebt acht, Brüder, dass nicht etwa in jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, in dem Abfallen von dem lebendigen Gott. Die Frage zu Hebräer 3, 12, wie kann man wissen, ob man ein böses, ungläubiges Herz hat? Was sind Anzeichen dafür? In light of Hebrews 3:12, are there any signs, any marks, any indications that someone has an evil, unbelieving heart?
Well, there might be, but the reality is that very often we don't see those signs until to use the later phraseology, root of bitterness has sprung up and borne poisonous fruit.
Es mag sein, dass es Anzeichen gibt. Die Tatsache ist aber, dass wir die oft nicht rechtzeitig erkennen, sondern erst rückblickend, wenn diese Wurzel der Bitterkeit, wie es dann später heißt, wirklich da ist und diese böse Frucht sich zeigt, erst dann sehen wir, was eigentlich los gewesen ist.
It's not difficult for us to recognize the open rebels right from the start, they're not the ones that are really the problem.
Das Problem sind nicht die offensichtlichen Rebellen, die sind einfach zu entlarven.
The real issue are the people who can keep their evil, unbelieving heart hidden for various religious purposes.
Das wahre Problem sind die Leute, die ein böses, ungläubiges Herz haben, aber aus was immer welchen religiösen Gründen in der Lage sind, das komplett verdeckt zu halten. Man merkt es nicht.
I mean, you go, well, what kind of reasons could you possibly have to cover over your unbelieving heart?
Und vielleicht denkst du, naja, wenn du ein ungläubiges Herz hast, was für Gründe mag es denn geben, das zuzudecken?
Well, it could be you want to hold things together in your marriage. There could be employment benefits for you staying where you are and having a religious veneer.
Vielleicht versuchst du deine Ehe auf diese Art und Weise zusammenzuhalten. Vielleicht ist es aber auch so, dass du beruflich irgendwelche Vorteile hast, wenn du diesen äußeren Schein von Heiligkeit irgendwie aufrechthalten kannst.
It could have to do with extended family, it could have to do with your society. There's lots of reasons why someone might do it.
Vielleicht sind es familiäre Gründe, gesellschaftlicher Druck, der da ist.
But it's the secret ones that are the most dangerous, and then when they are revealed, can be the most devastating to the rest of the church.
Es sind diejenigen, die im Verborgenen agieren, und plötzlich merkt man, was eigentlich los ist, und solche Leute können der Gemeinde gewaltigen Schaden zuführen.
But I did preach a very oddly titled sermon once.
Ich habe aber einmal eine Predigt gehalten mit einem ziemlich eigenartigen Titel.
Called The Blessings of Apostasy.
Der Titel war Der Segen des Abfalls.
And it was drawn out of 1 John chapter 2.
Und ich habe mich da auf 1. Johannes Kapitel 2 bezogen.
Where it said they went out from us, so it might be demonstrated they were not truly of us.
Und es heißt dort, dass sie eben von uns ausgegangen sind, damit offenbar würde, dass sie nie wirklich zu uns gehört haben.
You don't want the person with an evil, unbelieving heart staying in the fellowship, because they will be spreading poison amongst those around them.
Du willst diese Leute, die ein böses, ungläubiges Herz haben, nicht in deiner Gemeinde haben, denn sie versprühen überall ihr Gift.
There needs to be a demonstration that they are not truly of us. Otherwise, the world will look at us and apostates and not be able to tell one from the other.
Und es muss offenbar werden, dass sie eben nicht zu uns gehören, denn was für ein Zeugnis ist das für die Welt, wenn sie uns sehen und diese Abgefallenen, und das passt überhaupt nicht zusammen.
So, their going out from us may be painful in the experience, but it's necessary in the long run.
Und wenn solche Leute die Gemeinde dann verlassen, dann mag das in die Kategorie fallen, besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.